Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Im Studio begrüßt sie Antran. Guten Tag. Es rumort im Erzbistum Köln. Der Vorwurf: schleppende Aufarbeitung von Fällen sexueller Gewalt im Bistum. Und was bleibt, ist der Vertrauensverlust an der Basis. Dazu gleich ein Interview. Lockern oder Lockdown? Erst heute vermeldet das Robert-Koch-Institut 17.504 Corona-Neuinfektionen und eine deutlich gestiegene Inzidenz. Doch die Stimmung in der Bevölkerung kippt allmählich. In einem offenen Brief wenden sich nun die Bürgermeister aus dem Erzgebirge an Sachsens Ministerpräsident Kretschmer. Was sie fordern, erfahren Sie später. Und Greiz ist derzeit Deutschlands Corona-Hotspot Nummer 1. Das Problem: immer mehr Kinder stecken sich mit dem Virus an. Aufklärer oder Verhinderer? Welche Rolle spielt Kardinal Wölki bei der Aufarbeitung hunderter Fälle sexueller Gewalt im Erzbistum Köln? Nach monatelangem Hin und Her ist heute nun ein zweites Gutachten vorgestellt worden. Ein erstes ist wegen vermeintlicher methodischer Mängel nicht veröffentlicht worden. Es folgte eine Austrittswelle aus der katholischen Kirche in Köln. Termine im Amtsgericht sind weiterhin für Wochen ausgebucht. Wie sehr sich die Krise der katholischen Kirche auf Gemeinden im Erzbistum auswirkt, habe ich vor der Sendung mit Peter Mörke besprochen. Er ist Vorsitzender des Pfarrgemeinderates Bickendorf-Ossendorf in Köln, die bereits im November einen offenen Brief an Kardinal Wölki verfasst hat. Herr Mörke, im angesprochenen offenen Brief an Kardinal Wölki kritisieren Sie an der Kirchenleitung eine Haltung, die die Täter schützt und die Missbrauchten nicht sieht. Woher rührt diese Haltung der Kirchenleitung? Was ist Ihre Meinung dazu?
Die Strukturen in der Kirche sind so, dass alles dafür getan wird, dass an der Kirche kein Schaden entsteht. Und das führt natürlich auch dazu, dass Menschen, die aus der Kirche heraus Schaden verübt haben, die sich also an Kinder und Jugendliche vergangen haben, das muss man ja so deutlich sagen, dass die geschützt werden. Und das führt dazu, dass diese Fälle nur intern behandelt wurden, dass die Opfer nicht gesehen werden und die Fälle vertuscht werden. Und das hat ja sehr lange gedauert, bis das dann jetzt endlich mal angesprochen wurde.
Und haben Sie jemals Antwort auf Ihren Brief bekommen?
Ja, wir haben tatsächlich eine Antwort gekriegt, allerdings nicht vom Kardinal selber, sondern von einer Mitarbeiterin, die aber dann auch in einem Nachsatz geschrieben hat, wir vermuten oder wissen, dass wir mit unseren Antworten nicht alle ihre Bedenken ausräumen können. Das heißt, es war von vornherein klar, dass nicht drauf reagiert werden wird, so wie wir es wollen. Ich fand es allerdings sehr freundlich, dass eine Antwort kam, ja.
Aber ein richtiger Austausch zwischen dem Kardinal und den einfachen Gemeinden, sage ich jetzt mal, ist nicht fokussiert.
Naja, ich meine, ich muss mich jetzt nicht mit dem Kardinal austauschen. Das ist wahrscheinlich zu viel verlangt, wenn der Kardinal sich um alles kümmern muss. Er hat ja nur auch ein bisschen mehr zu tun, als nur die Gemeinde Bickendorf-Ossendorf zu betreuen und Ehrenfeld. Das waren ja auch unsere Kollegen, die den Brief mit unterschrieben haben. Aber was wir uns schon wünschen, ist natürlich ein Dialog auf Augenhöhe, auch mit Menschen, die was zu sagen haben und uns auch was sagen lassen. Das ist halt das Problem. Wir werden halt einfach nicht gefragt. Es wird von oben nach unten entschieden. Und das zieht sich durch alle Themen eigentlich durch.
Könnte man sagen, dass die Bistumsleitung ein bisschen die Verbindung zur Basis verloren hat?
Ja, das kann man schon sagen. Also es gibt natürlich nicht nur die Menschen, die austreten wollen. Das werden leider immer mehr. Deswegen haben wir ja auch diesen offenen Brief gemacht. Also das ist ja quasi ein Hilferuf. Eigentlich ist das Leben in der Kirche wie das Leben in einer Wüste und die einzelnen Gemeinden sind halt kleine Oasen. Und so sollte es nicht sein. Also es sollte nicht so sein, dass die große Kirche eigentlich ein Ort ist, der nicht lebenswert ist und dass man sich da einfach nur immer so kleine Inseln des Glücks schafft. Aber insgesamt kommt halt einfach sehr viel Druck von oben. Es werden uns immer wieder Knüppel zwischen die Beine geworfen.
Können Sie da ein konkretes Beispiel nennen? Was wäre denn zum Beispiel so ein Knüppel, wie Sie sagen?
Also ein ganz dicker Knüppel ist halt jetzt gerade erst vor 2-3 Tagen gekommen, als der Vatikan gesagt hat, wir segnen keine gleichgeschlechtlichen Paare mehr. Also es wird alles Mögliche gesegnet. Die Kirche segnet ja sogar Waffen. Warum segnet sie nicht Menschen, die sich lieben? Also es ist einfach eine Sache, das versteht eigentlich keiner.
Wir hatten es beide erwähnt, es treten immer mehr Menschen, vor allen Dingen im Erzbistum Köln, aus der katholischen Kirche. Wie groß ist der Unmut und wie sehr rumort es denn in der Gemeinde?
Der Unmut ist da, natürlich. Die Menschen ärgern sich massiv über das, was geschieht, aber es wird halt verdrängt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da langsam so eine Art Hoffnungslosigkeit sich breit macht. Also ich sag mal so, wer will schon in einer Kirche mitarbeiten, die patriarchale Strukturen zementiert und bei der die Entscheidungen immer nur von oben nach unten laufen?
Und das ist der Ist-Zustand?
Das ist der Ist-Zustand, ja.
Und wenn ich mir eine Frage erlauben kann, warum sind Sie dann noch Kirchenmitglied?
Ja, es ist ja eine Gemeinschaft, in der wir alle, die wir drin sind, schon sehr viel Schönes erlebt haben. Und das muss ja schon sehr schön sein, weil die Frustrationstoleranz bei denen, die da sind, ist ja eigentlich eine sehr hohe. Wir sind ja immer noch drin, obwohl wir quasi permanent erleben, dass das, was an manchen Stellen der Kirche passiert, nicht schön ist. Aber es passiert halt auch viel Schönes. Und was wir machen wollen, ist einfach auch den Menschen zeigen, Kirche ist nicht nur die Amtskirche, Kirche ist nicht nur der Kardinal, sondern Kirche ist auch der einfache Christ, der jeden Sonntag oder die jeden Sonntag zur Kirche kommt oder auch nicht jeden Sonntag oder die auch gar nicht zur Kirche kommt, sondern einfach bei bestimmten Sachen mitmacht. Das ist alles Gemeinschaft und das ist alles schön.
Und dass man auch nur von innen was verändern kann, verstehe ich das richtig?
Ja, das denke ich mal, dass man nur von innen was verändern kann. Es wird ja auch immer nur gesagt, ihr könnt da eh nichts dran ändern. Das ist schade, also das darf eigentlich nicht sein. Wenn Jesus eine Kirche erfunden hätte, hätte er sie wahrscheinlich nicht so erfunden wie die gerade jetzt aktuell existiert.
Nach Vorstellung des Gutachtens heute hat der Kardinal sofort 2 Mitarbeitende von ihren Funktionen enthoben. Reicht das als Konsequenz oder was sollte nun folgen?
Ja, das ist natürlich richtig, dass Menschen, die was falsch gemacht haben, nicht mehr an der Position bleiben können, wo sie weiterhin Fehler machen können. Aber im Prinzip ist es ein strukturelles Problem. Also es wird sich so lange nichts ändern, wie nicht Frauen in der Kirche mitbestimmen. Ich meine, mehr als die Hälfte der Menschheit sind Frauen. Warum verzichtet man auf die Weisheit der Hälfte der Menschen? Das ist ja Quatsch. Und ich sag mal so, mir ist es im Prinzip egal, ob der Kardinal zurücktritt oder nicht. Das muss er selber für sich entscheiden und auch, ob andere zurücktreten oder enthoben werden. Im Endeffekt ist einfach wichtig, dass sich an der Spitze was ändert und dass die Strukturen sich verändert werden.
Sagt Peter Mörke. Er ist Vorsitzender des Pfarrgemeinderats Bickendorf-Ossendorf in Köln. Mit ihm habe ich über die Stimmung und die Situation seiner Gemeinde im Erzbistum Köln kurz vor der Sendung gesprochen. In Sachsen gerät CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer immer mehr in Bedrängnis in Sachen Corona-Management. Erinnern wir uns zum Beispiel an die Bilder vom Wochenende aus Dresden, wo sich Corona-Leugner in Massen versammelt haben, ohne Abstand, ohne Masken. Wasserwerfer mussten anrücken, um das Impfzentrum zu schützen. Nun haben sich die Bürgermeister des Erzgebirges an ihren Ministerpräsidenten gewendet. Sie fordern eine Änderung der Corona-Schutzpolitik. Sie schreiben unter anderem davon, wie bedenklich die Stimmung in der Bevölkerung sei. Über den offenen Brief aus dem Erzgebirge berichtet Alexandra Gerlach.
8 Bürgermeister haben den 15-seitigen Brief unterschrieben und gesiegelt, stellvertretend für alle anderen im Erzgebirgskreis. Nun gibt es seitenweise zustimmende Mails. Der Brandbrief spricht vielen Amtsträgern aus der Seele. Die Bürgermeister fühlten sich angesichts der strikten und teils widersprüchlichen Corona-Schutzmaßnahmen zunehmend nicht mehr in der Lage, die Eingriffe in die Freiheitsrechte gegenüber den Bürgern zu begründen. Zugleich schwinde der Rückhalt in der Bevölkerung, sagt der parteilose Mitunterzeichner Rolf Schmidt, Oberbürgermeister von Annaberg-Buchholz. Er kritisiert:
Es gibt keine oder zu großen Teilen fast keine Transparenz, warum welche Entscheidungen wie getroffen werden. Da wird sich hinter Zahlen versteckt, hinter Inzidenzen, hinter möglichen Entwicklungen, Befürchtungen der Mutationen. Das ist die Begründung für Entscheidungen, die wir dann hier vor Ort zu vertreten haben. Und wenn wir selbst nicht dahinter stehen, dann fällt es schwer, auch das rüberzubringen.
Das betreffe insbesondere die Diskussion um die Kita- und Schulschließungen, aber eben auch den Streit um die Masken.
Einer sagt, die nutzen draußen überhaupt nichts. Der andere sagt, wir müssen unbedingt die Masken aufsetzen, FFP2. Verstehe es nicht und das verstehen die Bürger nicht.
Nee, man weiß überhaupt nicht mehr, wo man rein kann oder wie man sich verhalten soll.
So kann es jetzt nicht weitergehen. Wir hatten auch sehr lange Geduld jetzt, aber halt das mal auf, mal zu, mal es muss mal eine einheitliche Linie geschafft werden.
In ihrem offenen Brief an die Staatsregierung konzentrieren sich die Bürgermeister auf 4 Kernpunkte. Sie kritisieren das Festhalten an starren Inzidenzwerten und führen an, dass es in ihrer Region viele kleine Kommunen gibt, bei denen schon ein positiv getesteter Fall in 7 Tagen zu einer kritischen Inzidenz von mehr als 100 führt und somit zu strikten Einschränkungen des Alltagslebens. Sie fordern zweitens, Zitat, das undifferenzierte Herunterfahren ganzer Branchen oder Lebensbereiche über Monate hinweg zu beenden. Sie verlangen eine Anpassung der Inzidenzwerte und eine bessere Vergleichbarkeit der Testergebnisse. Sie argumentieren, dass im Laufe des vergangenen Jahres die Teststrategie mehrfach geändert wurde, sodass eine Vergleichbarkeit der Inzidenzwerte nicht gegeben sei. Jetzt werde viel mehr getestet, dementsprechend würden auch mehr Infektionen entdeckt, viele davon jedoch nur mit leichten oder gar keinen Symptomen. Die Intensivbetten der Region seien aktuell nicht mal zu einem knappen Viertel belegt, trotz der hohen Inzidenzzahlen. Kritisch sehen die Verfasser des Briefes auch das Impfmanagement im Freistaat Sachsen. Dieses sei zu langsam und zu unflexibel. Der offene Brief der Bürgermeister erreicht die Staatsregierung zu einem Zeitpunkt, an dem die Zustimmung zur Corona-Schutzpolitik im Land an einem Tiefpunkt ist. Laut einer aktuellen Umfrage der Sächsischen Zeitung ist fast jeder zweite Befragte unzufrieden mit der Arbeit von Regierungschef Michael Kretschmer. Dieser gilt als Verfechter einer strikten Corona-Schutzpolitik. Den letzten Versuch von Bund und Ländern, die Corona-Beschränkungen zu lockern, hält er für gescheitert.
Jetzt keine weiteren Lockerungen. Das kann man nicht machen, wenn man sieht, dass der Weg, den man eingeschlagen ist, nicht der richtige ist.
Vor einer Öffnung seien mehr Tests erforderlich, fordert Kretschmer und hat dies in einer Videokonferenz mit den Bürgermeistern am gestrigen Mittwoch nochmals entschieden bekräftigt.
Umdenken bei Sachsens Corona-Strategie fordern 8 Bürgermeister aus dem Erzgebirge. Aus Sachsen berichtete Alexandra Gerlach. Wann kommt die Corona-Notbremse? In NRW will FDP-Familienminister Joachim Stamp den Kita-Notbetrieb nicht zulassen. In Brandenburg greift das Land erst ein, wenn in einem Landkreis die 200er-Inzidenz erreicht ist. Die Corona-Verordnung des Landes lässt diese Hintertür offen. Wir haben diese Woche darüber berichtet. Nun meldet das RKI für heute eine gestiegene Inzidenz von 90 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von 7 Tagen in ganz Deutschland. Trauriger Spitzenreiter ist seit Wochen Thüringen. Weit über 500 liegt die Inzidenz im Hotspot Greiz im Südosten Thüringens. Mittlerweile wird hier verstärkt getestet. Dabei fällt auf, dass ganze Kindergärten durchseucht sind. Krankenhäuser in Ostthüringen registrieren immer häufiger jüngere PatientInnen mit schweren Verläufen. Aus Thüringen berichtet Henry Bernhard.
Auf der Deutschlandkarte mit der Corona-Ansteckungsrate sticht der Landkreis Greiz seit einigen Wochen heraus. Mit 538 Corona-Inzidenzen pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt der Landkreis im Osten von Thüringen einsam an der Spitze. Die Landrätin Martina Schweinsburg aber sagt, man dürfe diese Zahl nicht absolut nehmen. Seit das Gesundheitsamt herausgefunden hätte, wo es zu testen habe, seien die Zahlen nach oben geschnellt. Nach dem positiven Befund einer Kindergartenerzieherin habe man weiter getestet und feststellen müssen,
dass in einer Kindergartengruppe im Alter zwischen 4 und 6 Jahren alle 17 Kinder positiv waren, ohne auch nur annähernd symptomatisch zu sein. Und daraufhin haben wir von den Kindern die Eltern mitgetestet und haben dort eine ziemlich hohe Trefferquote gehabt.
Seitdem geht die Landrätin davon aus, dass im Gegensatz zur bisherigen Annahme des Robert-Koch-Instituts gerade kleine Kinder Infektionstreiber sind, umso mehr, weil sie fast immer symptomlos und damit unentdeckt bleiben. Daraufhin habe sie in Kindergärten und Schulen alle Kontaktpersonen von Infizierten testen lassen, auch die Symptomfreien.
Wir haben 935 Abstriche gemacht von Kontaktpersonen von positiv Getesteten. Von den 935 waren 306 positiv, also über ein Drittel. Und von diesen 306 Positiven sind 151 Personen unter 18 Jahren gewesen, also die Hälfte. Plus 41 Lehrer und Erzieher macht zusammen rund 192 von 306 Positiven. Das ist schon eine enorm hohe Trefferquote.
Die Kindertagesstätten also und die Schulen als Infektionstreiber. Die sind zwar per Verordnung geschlossen, faktisch aber zumindest halb geöffnet. Um die 60% der Kindergartenkinder sind landkreisweit in der Notbetreuung, ebenso die Grundschüler. Die 10. bis 12. Klassen im Wechselunterricht an den Schulen. Landrätin Schweinsburg will nun mit einer gezielten Teststrategie größere Sicherheit an den Schulen ermöglichen und gleichzeitig Infektionsherde frühzeitig eindämmen. Indem die Schüler in den wöchentlich wechselnden Präsenzunterricht übergehen und alle mindestens einmal, bei Corona-Fällen im näheren Umfeld, zweimal getestet werden. In den Kindergärten soll weiterhin dort intensiv und großflächig getestet werden, wo Infektionen auftreten. Auf diese Weise könne man bald auch wieder ganz öffnen, glaubt sie. Das sieht der Gesundheitsspezialist der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag, Thomas Hartung, ganz anders.
Mir fehlt die Fantasie, wie ich das rechtfertigen kann. Wir haben im Moment bei den Kita-Kindern ein exponentielles Wachstum, ich glaube eine Verdreifachung in 14 Tagen. Bei den Kindern von 6 bis 10 Jahren haben wir eine Vervierfachung in 14 Tagen. Das ist exponentielles Wachstum. Der Anteil der Kinder, die Symptome ausbilden, ist auch deutlich gestiegen. Der ist jetzt mittlerweile in den Altersgruppen von 0 bis 15 Jahren, liegt der zwischen 75% und 85%.
Und auch bei an Corona erkrankten Kindern gäbe es inzwischen Organschäden. Die Greizer Landrätin Schweinsburg fordert außerdem, dass nun, da für Kinder noch kein Impfstoff vorliegt, die jungen, mobilen, also die Elterngeneration, geimpft werden.
Dann muss man über eine Impfstrategie und auch über eine Teststrategie in Deutschland neu nachdenken. Und hier ist es natürlich ein total mobiles Altersklientel, was hin und her pendelt auf Arbeit, beruflich, privat, wie auch immer und verwandtschaftlich. Dann muss man die Teststrategie und die Impfstrategie überdenken.
Diesem Argument kann Thomas Hartung gut folgen. Angesichts der hochinfektiösen und aggressiven Virusmutationen müssten nun auch Jüngere geimpft werden in besonders gefährdeten Berufsgruppen. Schweinsburgs weitere Forderung, angesichts der hohen Inzidenz für ihren Landkreis auch mehr Impfstoff zu bekommen, lehnt er vehement ab. Denn es gibt in Thüringen den Verdacht, dass sich gerade im ländlichen Raum viel mehr Menschen als in den größeren Städten infizieren, weil sie sich nicht an die Kontaktbeschränkungen hielten.
Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund. Das ist so. Also ich persönlich glaube, dort mehr Impfstoff hinzuliefern, ist aus meiner Sicht das völlig falsche Signal. Das wäre ja genauso, als würde ich sagen, ihr müsst euch nur genügend infizieren, dann werdet ihr schneller geimpft. Sorry, also das würde ich ablehnen wollen.
Die Landeselternsprecherin der Kindergärten, Juliane Vogt, will nur eins nicht, dass die Kindergärten wieder ganz schließen.
Die Kinder, die leiden darunter, wenn wir immer hin und her, wir machen auf, wir machen zu, wir machen auf, wir machen zu. Dieses Hin und Her ist für unsere Kinder nicht gut. Und die Tests, die jetzt durchgeführt werden, sind die Lolli-Tests. Und dies kann man auch spielerisch in der Einrichtung und auch mit Eltern zusammen umsetzen.
Im thüringischen Kreis scheinen besonders Kinder Infektionstreiber in der Pandemie zu sein. Über die Lage vor Ort informierte Henry Bernhard. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Antran. Vielen Dank fürs Zuhören und haben Sie noch einen schönen Tag.